Ja, der Paulus startet in sein Gebet für die Gemeinde, indem er sagt, also seitdem ich erfahren habe, wie ihr Christen mit allen zusammen ineinander in der Liebe verbunden seid und wie fest euer Glaube ist, höre ich nicht mehr auf, Gott dafür zu danken. Und ich habe mir gedacht, es wäre doch echt cool, wenn der Paulus dieses Lob eurer Gemeinde gesagt hätte, damals vor 2000 Jahren. Es ist super, ich höre nicht mehr auf, Gott dafür zu danken, wie ihr in Helmroth miteinander in Liebe verbunden seid und wie unerschütterlich, wie fest euer Glaube ist. Was für ein Lob. Aber er schreibt es nicht euch, damals gab es euch noch nicht. Er schreibt es an die Gemeinde in Ephesus, die er selber gegründet hatte bei einer seiner Missionsreisen. Und als er diesen Brief schreibt, sitzt er tatsächlich im Gefängnis. Ja, es ist nicht ganz klar, ob Caesarea oder Rom, es ist auch vollkommen egal. Er ist gefangen wegen des Evangeliums und er bekommt von Boten erzählt, was so im Raum Kleinasien, in diesem Mittelmeerraum, heutige Türkei, was da so passiert. Und es ist nicht Ephesus, es ist auch Kolossä. Er schreibt auch den Brief an die Kolosser ziemlich zeitgleich. Und aus Kolosser hört er ziemlich schräge Sachen. Die Kolosser rennen irgendwelchen komischen Lehren nach, aber in Ephesus ist es noch nicht so durchgedrungen. Und dann dachte der Paulus, ich schreibe mal einen Brief an die Christen in Ephesus, damit die gar nicht erst in die Gefahr kommen, auf den schrägen Weg der Lehre der Theologie zu kommen. Und deswegen schreibt er den Epheserbrief als vorsorglicher Brief, dass sie klar bleiben sollen in dem Evangelium, was sie von ihm gehört haben. Der Epheserbrief startet mit so einer kurzen theologischen Einleitung, die jetzt für unsere Predigt unrelevant ist. Und dann geht es eigentlich ziemlich schnell in dieses Gebet, über das es heute geht in der Predigt, wo er betet, wo er sagt, er schreibt den Christen in Ephesus, für was er für sie betet. Also er schreibt ihnen eigentlich sein Gebet. Und dieses Gebet finde ich hochspannend, denn er sagt, dass er nicht mehr aufhören kann, Gott zu danken für ihren festen Glauben und gleichzeitig hört er nicht mehr auf, für diese Gemeinde zu beten. Also ist sie auf der einen Seite Lobpreis, lobt Gott und dankt und gleichzeitig auf der anderen Seite hört er nicht mehr auf zu beten für die Christen. Hier wird nochmal wichtig, mir zumindest, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir für unsere Gemeinden beten. Ja, ihr seid hier in der Gemeinde, ich bin in der Gemeinde. Ich weiß, dass ihr einen Pastor sucht. Wir suchen einen Jugendpastor in Imhausen. Also es ist Umbruchszeit, vielleicht ist es auch Aufbruchszeit. Also ich höre von euch ganz viel Aufbruchsstimmung eigentlich, was ich so mitkriege. Und es freut mich riesig zu sehen, wie auch ihr mit einer hohen Leidenschaft Kinder und Jugendliche mit dem Evangelium erreicht. Ich kenne ja viele von euch eigentlich über diesen Weg. Ja. Bin ich eigentlich jetzt auch hier, weil ich eure Jugendleute kenne. Genau. Und ich finde es super, wie Paulus das schreibt und wie sein Gebet aussieht. Und wir können da so viel rausziehen für unser eigenes Leben, aber auch für unsere Gemeinde, dass wir wissen, wie irre wichtig ist es, dass wir nicht mehr aufhören, eigentlich zu beten. Wie wir das umsetzen, davon erzähle ich euch gleich. Genau, jetzt lese ich es euch vor und da ich das von hier aus nicht kann, dachte ich, wir gehen in den Predigtext rein. Ich habe die Übersetzung der Hoffnung für alle, weil sie am einfachsten war zu verstehen. Es ist nicht ganz einfach, der Text, und darum lesen wir den jetzt zusammen und ich lese ihn euch vor. Also Epheser 1, 15 bis 23, Paulus schreibt an die Gemeinde. Seitdem ich von eurem festen Glauben an den Herrn Jesus gehört habe und davon, wie ihr allen Christen in Liebe verbunden seid, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken und für euch zu beten. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch zeigt, was sein Wille ist. So weiterklicken? Genau, ich hab's. Genau, danke. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die an Christus glauben. Ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gab. Damit hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt. Alles ist ihm unterstellt. Er, der über alles herrscht, ist auch das Haupt seiner Gemeinde. Und die Gemeinde ist sein Leib, der von Christus, dem Schöpfer und Vollender aller Dinge, erfüllt ist.
Ja, es ist ein Text, der ist nicht ganz einfach. Als ich den gelesen habe, dachte ich, alter Schwede, wie soll ich denn den aufdröseln? Und es war verrückt. Ich wusste ja nicht, was ich predigen soll bei euch. Es war klar, ich habe freie Themenwahl. Und sowas fordert mich immer heraus. Ich sage, hey Gott, was soll ich hier sagen? Was ist dran? Ich habe keine Ahnung. Führ du mich dahin. Und ich bin tatsächlich an diesen theologisch nicht ganz einfachen Text hängen geblieben. Und ich habe mich dem gestellt, auch wenn es ein bisschen Schwarzbrot war. Aber ich verspreche euch, ich hoffe, es wird nicht langweilig. Es ist ein starker Text, ein starkes Gebet, was Paulus den Ephesern schreibt. Der erste Teil, erster Punkt, lerne deinen Gott besser kennen. Vers 17, ich bitte Gott darum, euch Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch zeigt, was sein Wille ist. Also Paulus schreibt den Brief zur Vorsorge, dass die Epheser nicht falschen Lehren machen. Das habe ich euch vorhin schon gesagt. Und als erster bittet er Gott darum, den Ephesern Weisheit zu geben. Sie sollen beten um Weisheit, dass sie ihn immer besser kennenlernen, ihn, ihren Gott. Und dass sie dann wissen, was Gottes Wille für sie ist. Weisheit und Erkenntnis, was will Gott? Wie oft fragen wir uns eigentlich, was der Wille Gottes in unserem Leben ist? Also immer wieder ist der Punkt, kommt die Frage auf, wohin soll mein Leben gehen? Wie soll ich mich entscheiden? Soll ich diesen Beruf wählen oder diesen? Ja, soll ich diese Frau heiraten oder lieber nicht? Oder diesen Mann oder lieber nicht? Fragen, die sich junge Leute stellen, berufliche Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und immer wieder wollen wir eigentlich auf jeden Fall eine richtige Entscheidung treffen. Ja? Keiner will absichtlich eine falsche Entscheidung treffen. Was will Gott? Gott, was hast du vor? Gleichzeitig sage ich immer zu meinem Gott, Gott, es ist dein Job, mich an den richtigen Platz zu führen, an den Platz meiner Bestimmung. Was weiß ich, was du willst? Es ist so schwer. Und ich habe gar keine Lust, ständig rauszufinden, was könnte denn der Wille Gottes sein. Das ist mir alles viel zu anstrengend. Ich erwarte von meinem Gott, dass er mich dahin bringt, wo er mich haben will. Aber vorausgesetzt ist, dass ich mich nach dem Plan Gottes ausstrecke und bereit bin, mich dem zu stellen. Das sage ich, will bereit sein, dass Gott mit mir zu seinem Ziel kommen kann. Aber dafür muss ich meinen Gott kennen. Ich muss wissen, wer ist mein Gott? Kennst du deinen Gott? Wir sollen um Weisheit beten. Er will uns Weisheit schenken. Wir haben das vorhin im Lied gesungen, voll Weisheit und vollbracht. Genau so ist unser Gott. Er ist ein Gott der Weisheit. Und ich wünsche mir, wenn ich mal alt bin später, dass ich altersweise bin. Also es gibt ja auch alterssenil oder altersstarrsinn. Ich hoffe nicht, dass ich das mal tun werde, sondern ich möchte ein weiser Mensch werden. Eine weise Person, die weiß, wie ist mein Gott? Ich will meinen Gott kennen und ich will weise Entscheidungen treffen, weil ich unterwegs bin oder unterwegs war, wenn man alt ist, mit meinem Gott. Paulus sagt, betet darum. Betet um Weisheit und um Erkenntnis. Und wir können nur weise und Erkenntnis werden und wissen, wie mein Gott ist, wenn ich mir Zeit nehme für meinen Gott. Und er bringt uns an unseren Platz und unsere Bestimmung holt unser Potenzial, das er in uns reingelegt hat, er holt es raus. Du und dein Gott, nimm dir Zeit. Wie soll das gehen? Das ist die erste große Herausforderung, ja? Unsere Zeit. Wie sollen wir das machen, Zeit mit Gott zu verbringen? Ja, es ist schwierig, sich Zeit zu nehmen, Gott zu begegnen, meinen Gott kennenlernen. Ich kann das nur tun, wenn ich in seinem Wort lese, wenn ich tatsächlich Bibel lese. Ich merke, es ist so eine Krankheit von uns Christen. Oft, wenn wir eigentlich alle schon verstanden haben, haben schon alles irgendwie einmal durch, dann schludern wir. Also ich merke, ich schluder dann. Ich denke, ja, kenne ich doch schon alles. Ich lese dann nicht mehr so gerne in Gottes Wort. Weil ich denke, habe ich doch schon 1 Million Mal gelesen und die schwierigen Texte, die müssen wir dann auch nicht unbedingt nochmal lesen, die versteht man eh nicht. Man bleibt da hängen und ich merke, ich will das nicht. Ich will weitergehen, weil ich glaube, dass Gott in seinem Wort ein lebendiges Wort gegeben hat, was immer neu zu uns spricht. Vorausgesetzt, ich lese. Jetzt haben wir Leute, die nicht lesen. Also in meiner Jugend habe ich immer mehr Leute, die sagen, wir lesen doch nicht mehr. Lesen strengt uns an. Auch da haben wir ja mittlerweile Medien. Es gibt ja auch die Bibel, die Hörbibel, wo uns Menschen die Bibel vorlesen, ist ja eigentlich irre. Ja? Oder Menschen, die aber nicht mehr gut sehen können. Ihr könnt euch mittlerweile euren, keine Ahnung, Fernseher anmachen und dann übers Internet euch die Bibel vorlesen lassen. Oder wenn man zum Beispiel unterwegs ist, ja, können wir unterwegs Bibel hören. Eine spannende Sache. Muss man mal neu nachdenken, ob das vielleicht ein Medium ist, das uns hilft, Zeit mit Gott zu verbringen. Wir leben in einer hektischen Zeit, in einer Zeit, die nicht Ruhe ist und nicht Stille ist, sondern die ist eigentlich schrill, es ist hektisch, es geht drunter und drüber. Wir rasen morgens schon aus dem Haus. Also wenn ich sehe, dass meine Kinder ranzenpackend auf dem Schulweg sind, ja, unterwegs reinstopfen, sich anziehen und gleichzeitig loslaufen, dann finde ich das ein Phänomen. Und wenn die zur Tür draußen sind, die Tür ins Schloss fällt, dann muss ich mir tief durchatmen, dann schütte ich mir nochmal einen neuen Kaffee rein, weil ich denke, Fortzinse. Wahnsinn. Ja, es ist unglaublich, was in einer Viertelstunde bei uns zu Hause alles passiert. Das ist immer phänomenal, was man alles in 15 Minuten schaffen kann. Da denke ich manchmal, meine Güte, wo leben wir? Also wie soll da Ruhe und Stille reinkommen? Schwierig. Oder auf der Arbeit, wir sind herausgefordert von anstrengenden Berufen oftmals, ja, von Überstunden. Unsere Welt ist nicht still. Und wir müssen uns Stille und Ruheoasen schaffen. Es ist eine Herausforderung, ich weiß das. Vor allem, wenn man noch kleine Kinder hat, habe ich den Eindruck damals gehabt, unser Haus ist überhaupt nie mehr still. Also es gibt keine Stille in diesem Haus. Ja. Es ändert sich wieder. Für alle, die da noch drin stecken, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber sucht euch Nischen, die ihr machen könnt. Mir hat mal ein alter Pastor aus USA, den habe ich schon mal getroffen in Wilmers, und der hat gesagt, hey, bete darum, bevor du morgens deine Füße aus dem Bett streckst und aufstehst, noch bevor du sagst, der Tag beginnt, starte den Tag mit dem Gebet. Beginn den Tag und nimm Gott mit rein. Das sind 10 Sekunden, aber nutz die. Und das hat mir manchmal geholfen, Strategien zu entwickeln, um geistig zu überleben. In einer Phase, wenn die Kinder klein sind, ja, dann ist es nochmal anders, als wenn sie groß sind. Dann sind sie anders laut. Aber das ist, wir haben dann eher Zeiten, wo wir uns rausnehmen können. Nutz die Zeit beim Autofahren, nutz die Zeit beim Zugfahren, nutz die Zeit, nutz die Medien, die wir haben. Aber nimm dir Zeit und begegne deinem Gott. Lern ihn kennen, damit er sich deinen Willen, seinen Willen dir offenbaren kann, dir Weisheit gibt für die Entscheidungen, die du treffen musst. Paulus ermutigt die Epheser, betet darum, um Weisheit und um Erkenntnis. 2. Punkt, Berufung und Erbe. Ganz spannende Sache. Vers 18, Gott öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid. Worauf ihr hoffen könnt und welch unglaubliches Erbe auf euch wartet. Hat Gott dir schon die Augen geöffnet, worauf du hoffen kannst? Weißt du, dass du ein Kind des Allerhöchsten bist und dass Gott uns einen Anteil an seinem himmlischen Erbe verspricht? Wir erben einen Teil an Gottes Herrlichkeit. Was ist das eigentlich für eine unfassbare Verheißung? Wir dürfen teilhaben an Gottes Reich. Wir sind ein Kind des Allerhöchsten. Hast du das schon verstanden, was das eigentlich ist? Manchmal habe ich den Eindruck, wir müssen da immer noch mal ran und uns die Basis noch mal klar machen, was macht eigentlich unser Glaube aus? Was bedeutet es eigentlich, dass du weißt, du wirst zusammen mit Jesus die Ewigkeit verbringen? Diese Hoffnung und die Gewissheit auf die Ewigkeit, auf den Erbteil, den wir haben, der erhält uns hier am Leben. Also ich finde, wir leben nicht in einer einfachen Welt. Und zur Zeit, ja, es ist schwierig und wir müssen manchmal schwierige Entscheidungen treffen. Und es gibt Phasen, da gehen wir einfach auch durch Täler durch, da haben wir Schwierigkeiten, da kommen Stürme in unserem Leben, die wir nicht vorhersehen konnten. Manchmal wissen wir nicht, ob am Ende des Tunnels überhaupt noch ein Licht scheint. Ja, manchmal haben wir Situationen, wo wir denken, jetzt gehen wir hier die Lichter aus. Das Leben kann extrem anstrengend sein. Wir haben keine Verheißung auf ein einfaches Leben. Aber mir hilft in so einer Phase, wo es wirklich schwierig wird, die Perspektive Ewigkeit total zu wissen, okay, Gott hat verheißen, er hat versprochen, irgendwann wird es kein Leid mehr geben, irgendwann wird Gott die Tränen abtrocknen und es wird einfach ewige Freude sein. Irgendwann ist es einfach auch vorbei mit dieser Schwierigkeit. Und mir hilft das, das zu wissen, mein Gott ist mit mir. Er ist auch mit mir in der Krise. Er lässt uns nicht alleine da durchgehen. Ja, er hat verheißen, Jesus hat gesagt in Matthäus 28, ich bin mit euch jeden Tag, bis die Welt zu Ende ist. Ich bin da. Ich gehe mit euch da durch. Und er gibt uns ein Fundament im Leben. Er sagt in Jesaja, lesen wir, hey, er ist der Fels. Und der Fels ist unerschütterlich. Auf dem können wir stehen und nichts kann uns eigentlich umhauen, wenn wir mit unserem Gott durchs Leben gehen. Er ist das Fundament, auf dem unser Leben steht. Und wir haben Hoffnung auf die Ewigkeit. Und einen Anteil werden wir erben an Gottes Reichtum. Eine unglaubliche Aussicht auf das, was mal kommt. Und ich merke, diese Botschaft, dass diese Hoffnung, die in mir ist, die treibt mich an, das an die Menschen weiterzugeben, die keine Hoffnung haben. Und da gibt's genug in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft, in unserem Land, die wirklich hoffnungslos sind. Und wenn wir nicht weitersagen von der Hoffnung, die in uns ist, dann suchen sich die Menschen einen anderen Gott. Also die Menschen suchen sich einen Gott. Es ist unglaublich, an was Menschen alles glauben können. Ja, die glauben an Steine, die glauben an Holzstatuen, die glauben an Talismänner, die glauben an irgendwelche Orakel, an irgendwelchen Kram. Es gibt alles, an das man glauben kann. Die verrücktesten Dinge. Und wenn wir nicht den Menschen von unserem Gott erzählen, der wirklich Leben verändert, der das Leben neu macht und der eine Hoffnung gibt, die Ewigkeitscharakter hat, dann werden sie sich einen Gott suchen. Und der Gott, den die Menschen sie suchen, wird immer in die Selbstzerstörung gehen. Immer. Zum Schluss zerstört man sich selber, weil es alles mein eigenes ist. Ich bin der Gott. Die Menschen machen sich selber zu ihrem Gott. Oder ihre Kinder, ihre Ehemänner, ihre wen auch immer. Und es wird schief gehen. Auf jeden Fall. Lass uns weiter sagen von der Hoffnung, die in uns ist, die wir haben auf das Erbe, was wir einst haben werden. Wenn Menschen das Evangelium hören, erlebe ich immer wieder, ordnen sie ihr Leben. Es kommt Ordnung rein und dann kehrt der Friede ein. Wir erleben das gerade in unserer Gemeinde. Wir machen gerade einen Alpha-Kurs, wo wir einfach so einen Glaubenskurs anbieten an 10 Abenden, wo Menschen einfach von Gott hören. Ein evangelistisches Projekt ist das. Und wir merken, dass Leute sich ausstrecken nach dieser Botschaft. Sie haben Sehnsucht nach Ordnung und nach Frieden in ihrem Leben. Und wir erleben das, wenn sich Leute dem aussetzen, dann ordnen sie ihr Leben. Leute entscheiden sich, wir heiraten jetzt. Wir hören auf, zusammenzuleben und ein Chaos zu veranstalten. Wir ordnen unser Leben. Und es kommt der Friede. Immer. Weil Gott ein Gott der Ordnung ist und ein Gott des Friedens. Das folgt immer daraus, wenn Menschen sich nach Gott ausstrecken. Ordnung und Frieden kehrt ein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch als Gemeinde sagen, wir machen unsere Türen auf. Wir machen die Türen auf für Menschen, die keine Hoffnung haben. Und wir halten es aus, wenn Menschen hier reinkommen, die keine Ahnung haben, wie man sich in dem Gottesdienst verhält. Ja? Wie sollen sie es denn wissen? Woher sollen sie es wissen? Wir halten es aus, wenn hier Menschen reinkommen, die beladen sind voller Probleme. Denn Jesus sagt, ich will die Lasten tragen, ich will euch die Last abnehmen von euren Schultern und ich will euer Leben leicht machen, denn ich bin es, der die Last bereits getragen hat. Ich bin es, der Heilung schenkt, der Wunden verbindet und der vor allen Dingen neue Hoffnung gibt. So einen Gott haben wir. Lass uns aufmachen die Türen für die Menschen, die diese Hoffnung nicht haben. Ich erlebe das in eurer Jugendarbeit ganz extrem, dass ihr immer dabei seid zu gucken, wie können wir Jugendliche erreichen, wie können wir Kinder erreichen, wie können wir den Leuten das Evangelium sagen. Und das begeistert mich auch, zu sehen, mit was so einer Leidenschaft ihr hier unterwegs seid. Und ich bin mir sicher, Gott wird es zum Segen machen. Und Menschen werden umkehren, werden ihr Leben ordnen. Es wird passieren, automatisch, weil er das verheißen hat. Drittens, der letzte Punkt, hat die Isa vorhin schon was gesagt. Ihr sollt erfahren, wie unermesslich groß die Kraft ist, mit der Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte. Verse 19 und 20. Ja, Gott rüstet uns aus. Er lässt uns nicht allein mit dieser Hoffnung und geht mal hin, sondern er sagt, ich gebe euch das, was ihr braucht, um diesen Dienst zu tun. Ich rüste euch aus mit der Auferstehungskraft. Und durch die Auferstehung Jesu hat der Tod seine Macht verloren. Der Tod kann uns nicht mehr halten. Christus ist der Sieger von Golgatha. Und alle Mächte und Gewalten, alle Herrschaften dieser und der zukünftigen Welt sind ihm unterstellt. Das ist dann im nächsten Vers, habe ich euch nicht mit aufgeschrieben. Was heißt das eigentlich? Alle Mächte und Gewalten, alle Herrschaften sind ihm unterstellt. Im Epheserbrief weiter hinten, Epheser 6, lesen wir nochmal konkreter, schreibt das dann Paulus, den Ephesern. Ich zitiere euch Epheser 6, Vers 12, wo er schreibt, denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten des Bösen, die über die gottlose Welt herrschen und die im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Was ist das eigentlich? Was geht da ab in der unsichtbaren Welt? Was können wir das nicht sehen? Aber wir müssen wissen, es gibt auf jeden Fall einen Kampf. Der findet statt. Wir kriegen davon sichtbar nichts mit. Es läuft in der unsichtbaren Welt. Aber eins ist klar, der Teufel hat ein Ziel, unseren Glauben zu zerstören. Und er wird es immer tun. Und wenn wir glauben, wir halten uns bedeckt und wir sind doch alle ganz lieb, dann haben wir uns getäuscht. Wir werden auf jeden Fall angegriffen. Denn das oberste Ziel ist von Satan Zerstörung. Nimm den Menschen den Glauben weg und sie sind nichts mehr. Das ist sein Ziel. Und das müssen wir wissen, dass er das versucht. Er wird es versuchen, auf jeden Fall. Ja, wir können gar nichts dagegen tun. Es wird einen Angriff geben. Und manchmal ist es eben ein Angriff, den wir gar nicht merken. Auch der findet manchmal sehr im Verborgenen statt. Es sind die Lügen, die wir plötzlich glauben, ja, dass wir glauben, dass wenn wir uns auf Jesus ausrichten, wenn wir ihm unser Leben geben und dann die erste Krise kommt, vielleicht eine krasse Krise kommt, auch dann passiert es, dass wir wieder zweifeln. Dann zweifeln wir, ob es richtig war, den Weg des Glaubens zu gehen. Wir trauen Gott nicht zu, dass er zum Ziel kommt. Wir werden unsicher. Wir haben Angst vor dem, was passiert. Und das sind alles Lügen, die uns Satan ins Ohr gibt. Ja, es ist eine Lüge und wir merken es manchmal nicht. Manchmal läuft eine Verführung im Unsichtbaren und wir merken oft erst dann, wenn wir weit weg sind, dass wir vielleicht ein paar Register falsch gezogen haben und dass wir uns haben verführen lassen vom Satan. Es ist eine spannende Sache, wenn man sich dem näher stellt. Und es gäbe eigentlich eine extra Predigt. Und ich werde da jetzt nicht nochmal eine dranhängen, auf keinen Fall. Aber wir merken das zum Beispiel auch bei unseren Jugendlichen, ja, die jetzt krass unterwegs sind und die auf jeden Fall im Glauben stehen. Sie werden attackiert von Leuten aus ihrer eigenen Schule. Werden sie angegriffen. Da kommen plötzlich WhatsApp-Posts, die gehen eindeutig in die Richtung gegen die Christen aus Imhausen. Da werden unsere Internetseiten plötzlich mit einer ganz krassen Google-Bewertung bewertet. Mit Leuten, die mit einem Pseudonym sich anmelden. Wir wissen aber, wer dahinter steckt, weil wir das Pseudonym schon kennen. Ja, und ich denke, unglaublich, wie Leute versuchen, unseren Glauben zu zerstören, unsere Jugendlichen anzugreifen. Und da ist es wiederum unsere Verantwortung als Jugendleiter, sie zu ermutigen und zu sagen, wir gehen weiter diesen Weg. Wir rücken hier nicht ab. Wir rücken hier nicht ab. Wir stehen zu unserem Gott. Aber es wird immer einen Angriff geben. Und jeder hat seine Herausforderungen, wo wir wissen, hier ist meine Schwierigkeit, meine Schwachstelle. Das Gute ist, wir sind dem nicht ausgeliefert. Ja, es ist die Auferstehungskraft und im Namen Jesu sind alle Mächte unterstellt. In ihm liegt die Kraft und die Finsternis muss weichen. Jesus ist der Sieger. Und stehen mit Jesus auf der Siegerseite. Und Paulus will, dass wir erfahren, wie groß die Kraft ist, mit der Gott in uns wirkt. Er sagt, hier, nehmt die Kraft in Anspruch. Ihr werdet ausgerüstet. Ihr müsst es nicht alleine schaffen. Und wir können diese unermesslich große Kraft Gottes, wir können sie anzapfen. Wir müssen sie anzapfen und sie für uns in Anspruch nehmen. Wir sind berufen und wir werden ausgerüstet. Und damit wird Gottes Kraft angewendet in unserem Leben, in der Gemeinde, in der Begegnung mit den Menschen, die uns auch sehr herausfordern. Wenn Menschen reinkommen mit Schwierigkeiten, denken wir manchmal, wie soll man denn denen helfen? Genau, wie sollen wir denen helfen? Wir können denen gar nicht helfen. Aber wir haben die große Kraft Gottes, die wir in Anspruch nehmen können und die grundlegend Menschen verändert. Trauen wir uns das, für Kranke zu beten, wenn jemand todkrank ist oder wenn jemand schwierig krank ist, muss ja nicht immer todkrank sein. Trauen wir uns das zu? Glauben wir daran, dass Gott die Menschen heilt? Wir erleben in unserer Gemeinde immer wieder, wenn wir das Ältestengebet nach Jakobus 5 anwenden, da erleben wir eigentlich krasse Geschichten. Also unsere Ältesten erleben das. Die erzählen, dass wirklich Dinge verändert werden, wenn sie für diese Menschen beten. Ja, weil es ist eine Verheißung. Ja, wir sollen das tun. Haben wir Angst vor der Enttäuschung? Klar, total. Wir haben total Angst, dass Menschen nicht geheilt werden, und das erleben wir ja auch. Wir haben Angst vor Enttäuschung, aber sollen wir deshalb aufhören, für die Kranken zu beten? Auf gar keinen Fall. Wir hören nicht auf. Wir machen das, was wir tun sollen, und wir erwarten immer von Gott, dass er einfach wirkt, wenn wir beten. Wenn wir seine Kraft, die stärker ist als der Tod, in Anspruch nehmen, wird er handeln, wird er eingreifen, wird er Menschen verändern und er wird die Menschen an den Platz ihrer Bestimmung bringen. Immer. Der hat's versprochen. Wir haben einen Auftrag von Gott. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Paulus ermutigt uns, lerne deinen Gott besser kennen. Ja? Lerne ihn kennen. Lese im Gottes Wort. Such einen Weg. Lass es dir vorlesen. Mach irgendwas. Geh zum Sport. geh joggen über die Wiese und hör Gottes Wort. Begegne deinem Gott. Lerne ihn kennen und erwarte, dass Gott dir Weisheit gibt und dich ausrüstet, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Deine Hoffnung, sag es weiter, so habe ich das mal genannt. Sei dir gewiss, worauf du hoffen kannst, wenn Jesus wiederkommt. Dein Anteil an seinem Erbe am Reich Gottes. Wir müssen es wissen, worauf wir hoffen. Gebt es den Menschen weiter und erwarte vor allen Dingen, dass Gott sich mit dich mit deiner Kraft ausrüstet. Ich wünsche mir, dass wir mutiger werden, uns trauen, die Dinge zu tun, wozu uns die Bibel auffordert. Dass wir mutig werden und sagen, Gott, du rüstest mich aus und ich weiß, du willst mich einsetzen, du willst mich gebrauchen, aber ihr müsst es nicht alleine tun, sondern Gott gibt euch, was ihr braucht, um diesen Dienst zu tun. All das, was ich euch jetzt erzählt habe, ist ein Gebet. Paulus erzählt das den Ephesern, für diese Dinge bete ich und ich höre nicht mehr auf, dafür zu beten. Und ich habe gedacht, vielleicht wäre das auch eine gute Möglichkeit, wenn ihr wollt, oder der sagt hier, das möchte ich gerne, dass ihr nach dem Gottesdienst noch die Möglichkeit habt, einfach Gebet selber in Anspruch zu nehmen. Ich habe den Andreas gefragt und die Isa und auch ich, wir werden einfach nachher da sein. Und wenn ihr wollt, dass wir für eine dieser Sachen beten, vielleicht, dass ihr mehr Mut habt, das Evangelium zu sagen, vielleicht, dass ihr einfach Gebet braucht, um Zeit zu finden, um euren Gott besser kennenzulernen, um die Stille irgendwo so hinzukriegen und zu sagen, ich will meinen Gott besser kennenlernen, oder um mutig zu werden und Gottes Kraft in euch in Anspruch zu nehmen. Also wenn ihr denkt, hey, das hätte ich gern selber Gebet, um da einen nächsten Schritt zu gehen im Glauben, dann gibt es die Möglichkeit, nach dem Godi hinterher noch hier vorne zu kommen. Wir beten einfach für euch. Ich denke, es muss normal werden, dass wir als Christen füreinander beten. Wir üben das auch gerade in unserer Gemeinde ein, dass es normal ist, dass wir alle Gebet brauchen und dass wir uns gegenseitig beten und segnen für die Dinge, die uns umtreiben, weil alleine kommen wir durch dieses Leben nicht und müssen wir es auch nicht. Wir haben die Gemeinde, wir haben die Gemeinschaft und wir haben Gottes Kraft und die müssen wir umsetzen und das üben wir. Und deswegen lade ich euch ein, wer will, ihr könnt hinterher einfach noch zum Gebet nach vorne kommen oder hier hinkommen oder was auch immer. Bis dahin. Ich habe euch jetzt noch das Ganze für die künstlerischen Denker. Ich musste das lernen, ich bin es nämlich nicht. Die gibt es auch. Leute, die bildhaft denken. Ich bin eher der Strukturierte, 1, 2, 3. Aber ich weiß, dass manche über Bilder und einfach über Musik auch die Dinge besser aufnehmen. Habe ich euch eine PowerPoint zusammengebastelt, die diese ganzen Predigtinhalt jetzt einfach nochmal in Bildern und ein paar Texten zeigt. Und das ist jetzt nochmal eine 3-minütige Zeit, das Stille, wo ihr einfach die Bilder gucken könnt. Und wo ihr nochmal die Gedanken für euch aufnehmen könnt. Und genau, dann geht's weiter. Das kommt jetzt.